Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ein kurzes Gebet. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, es ist Sonntag. Wir sitzen nach einer Pause mal wieder im Kino. Wir beten, dass du irgendeinen Satz, irgendeinen Gedanken, etwas von dir in unser Leben reinredest. Etwas, was mit dem, was wir erlebt haben, zu tun hat oder mit dem, was auf uns zukommt in der nächsten Woche oder den nächsten Wochen. Ich bitte dich, dass wir dadurch gesegnet werden, dass wir hier sind heute. Amen. Gut, die Versuchung ist groß, so eine Predigt nach der Sommerpause mit irgendwelchen Urlaubserlebnissen zu beginnen. Das lasse ich sein. Hab sowas von Grundschule. Und ist, glaube ich, auch irgendwie zu schade für die Zeit. Deswegen kommen wir lieber gleich zur Sache, als ob es keine Pause gegeben hätte. Die Predigtreihe heißt Mannsbild. Ganz so Testosteron geschwängert, wie der Titel klingt und das Bild aussieht, wird die Reihe nicht. Als wir die Inhalte geplant haben, und das tun wir immer, bevor wir den Titel festlegen, haben wir eigentlich auch nicht an eine Männerreihe gedacht. Und ich hoffe, es wird jetzt auch keine. Trotzdem, wir betrachten das Bild, das Lebensbild eines Mannes, und es könnte sein, dass Männer sich naturgemäß damit mehr oder leichter identifizieren können. Ich hoffe aber, dass dieser maskuline Touch der Reihe irgendwie der femininen Fraktion unter uns jetzt nicht irgendwie zu Langeweile fühlt oder dass ihr dann am Ende noch wegbleibt für die nächsten Wochen. So, also es geht, und daher kam der Titel eigentlich mehr, es geht um das Lebensbild eines Mannes. Michelangelo hat diesem Mann ein Gesicht und vor allem einen Körper gegeben, aus Marmor, einen recht schönen, wie man sieht. Und ich denke, wir verkraften ihn mal ganz zu sehen. So steht er in seiner ganzen Pracht. Seit 500 Jahren in Florenz, 4 Meter hoch, wenn man den Sockel dazu nimmt, 6 Meter hoch, soll die bekannteste Statue der Kunstgeschichte sein, wer auch immer sowas festlegen möchte. Zweifellos ein Bild von einem Mann. Jung, schön, athletisch, weiß, makellos. Aber dieser Florenzer David hat seit 2 Jahren, oder jedenfalls seit 2 Jahren hat man es bemerkt, ein Problem, dasselbe Problem, was eigentlich alle Männer irgendwann bekommen. Er wird alt. Er droht buchstäblich zu zerbröseln. Er bekommt Risse. Und die Stadt Florenz hat Sorgen. Ich nehme mal an, man kriegt das in den Griff. Irgendwie wird das schon gehen. Aber dieser Marmor ist wohl anscheinend irgendwie von minderer Qualität gewesen, den Michelangelo da benutzt hat. So, und mit diesen Rissen kommt der Marmor-David dem historischen David wenigstens wieder ein bisschen näher. Denn der tatsächliche David war nicht wirklich so makellos wie diese Statue. Deswegen habe ich das genannt, er ist irgendwie kein, in Klammern das K, Vorbild. Er ist ein Vorbild, aber doch irgendwie auch wieder keins. Seine Lebensgeschichte ist tatsächlich irgendwie eine schöne Geschichte, eine spannende Geschichte, aber sie ist auch voller Zerrissenheit. Seine weiße Weste ist so makellos nicht. Ich empfinde aber gerade das macht diesen David zu einer Person, mit der man sich identifizieren kann, von der man lernen kann. Das macht seine Geschichte faszinierend und inspirierend. Das Bild, was die Bibel nicht aus Marmor, sondern aus Seiten meißelt von diesem David, mit dem kannst du dich leichter identifizieren als mit diesem Michelangelo David. Du kannst dich selbst leicht wiederfinden in dieser Figur. Irgendwie, ich glaube, ich kann das so sagen, ist David eine der Figuren der Bibel, die man mag. Also, man kann ja fasziniert sein von dem Glauben eines Abraham, aber mag ich ihn? Boah, weiß irgendwie nicht eher so. Man kann beeindruckt sein von der polternden Argumentationskraft eines Paulus. Aber ist er mir sympathisch? David ist mir sympathisch. Was ihn ausmacht, sind seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Das ist ein Mann, der mit seinem Leben kämpft. Der teilweise um sein Leben kämpft. Einer, der Ideale, der Ziele hat, der auch welche erreicht, aber der auch auf die Schnauze fällt, grausam. Er vollbringt Helden und Schandtaten. Und das Besondere bei ihm, in allem bleibt er ehrlich. Oder man kann sagen, auch die Geschichte von ihm bleibt in allem ehrlich. Sie glorifiziert diesen Mann nicht. Und die Bibel nennt ausgerechnet diesen Mann ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also der Mann, der Gottes Herz kannte und dessen Herz Gott kannte und liebte, war kein Heiliger. Das macht ihn mir sympathisch. Und nebenbei, es zeigt auch etwas über Gott. Der Mann ist kein Heiliger, aber er ist echt. So, und darum ist David mitnichten in allem ein Vorbild. Und trotzdem kannst du von seiner Geschichte etwas für deine Geschichte, die ja höchstwahrscheinlich eine andere Geschichte als die des David ist, trotzdem kannst du etwas für deine Geschichte lernen oder von der Geschichte Gottes mit dir. In gewisser Weise ist David also einer von uns, so empfinde ich. So, jetzt muss ich noch was vorausschicken. Bei den ersten Predigten einer Predigtreihe erlaube ich mir ja immer ein bisschen längere Einleitung zu machen und dafür dann den eigentlichen Teil von heute ein bisschen kürzer. Ich schicke noch was voraus. Ja, und das geht jetzt tatsächlich vielleicht irgendwie nur die Männer an. Oder die Frauen, die mit Männern zu tun haben. So, also, danach steigen wir dann in die Geschichte ein, ja, von David. Also, bei David findet man nämlich so schön die vier klassischen Seiten der männlichen Seele. Wie sie von alters her Philosophen, Psychologen und solche Vögel irgendwie beschrieben haben. Ich habe jetzt nicht genau nachgeprüft, seit wann und wie, aber man begegnet da immer so vier, ja, irgendwie so Archetypen der männlichen Seele. Frag mich, ob ihr die kennt, die vier Gestalten der männlichen Seele. Es sind, es sind sozusagen die Seiten der Seele, die ein Mann bei sich entdeckt, wenn es gut geht, die er bei sich entwickeln sollte, wenn es gut geht. Und die alle ihre positiven und negativen Seiten haben. Es sind der Krieger, der Liebhaber, der Magier, in Klammern, wem das Wort nicht gefällt, der Weise. Und der vierte, der König. Oder wer sich damit nicht identifizieren kann, wird auch oft der Vater gesagt, die Vaterfigur. Ihr merkt vielleicht, das klingt nach Märchen und ich glaube tatsächlich, Märchen bilden oft so etwas ab, vielleicht gar nicht so wenig Wahrheit. Und diese vier Männertypen kommen in Märchen oft vor. Der Krieger, der Liebhaber, der Magier und der König. Und alle vier, so fiel mir auf, entdeckt man bei David besonders. Er ist sowas wie der Prototyp des Mannes im Alten Testament. Und dann dachte ich an, es gibt auch eine bestimmte Märchenfigur, an die mich diese vier unglaublich erinnern. Und zwar Aragorn. Es war mir jetzt ein bisschen zu peinlich, irgendwie aus Herr der Ringe nochmal einen Videoclip zu zeigen. Das hätte dann wirklich sowas Testosteronmäßiges, ne? Aber wenigstens mal das Bild hier. Aber er ist tatsächlich so, ne? Also der Krieger. Aragorn, der Waldläufer, der Beschützer der Schwachen, in dessen Schwert Anduril blitzt. So. Dann der Liebhaber. Ich glaube, er ist in diesem Epos der Einzige, der so richtig verliebt ist in die Elbentochter Arwen. Zum Schluss dann auch mal Sam Gamgee. Aber eigentlich geht es bei Liebe irgendwie nur um Aragorn. Dann der Magier. Ich gebe zu, das ist eigentlich mehr Gandalfs Rolle. Aber auch Aragorn hat als König Heilungskräfte in diesem Märchen. Ne? Er ist der Weise, der Reife, der erwachsene Führer. Und dann am Ende wird er ja tatsächlich König, mit Macht ausgestattet, die er dann zum Guten für sein Volk benutzt. So, David, könnte man sagen, ist der Aragorn des Alten Testaments. Nur nicht ganz so strahlend überirdisch, was daran liegen mag, dass er nicht erfunden ist, sondern tatsächlich gelebt hat. So, David war erstens der Prototyp eines Kriegers, der Draufgänger, der Goliath umlegte, der so Robin Hood ähnlich eine Zeit lang eine Outlaw-Bande irgendwie angeführt hat, über dessen spätere Siege Heldenlieder geschrieben wurde. Also wenn nicht gerade Blut von seinem Schwert tropfte, dann blitzte es trotzig in den Himmel über Palästina gegen die bösen Philister. So, der Krieger. Und anscheinend gehört zur männlichen Seele irgendwie etwas von diesem Krieger, sagen diese Leute. Und dann der Liebhaber David. Man könnte ja sagen, Michelangelo hat seine weiche Seite so in Marmor gezeichnet. Er hat da zwar diese Steinschleuder, kann man gar nicht so gut erkennen auf dem Bild, aber sonst ist er ja da so ein ganz lieber. Also ein gefühlvoller Mann, ein Dichter, das war er wirklich, ein Romantiker, wenn du so willst. Die Liebe zu einem engen Freund wird beschrieben. Oder die Liebe zu Gott beschreibt er selbst in seinen Liedern. Und man muss es auch sagen, in Davids Leben spielten schöne Frauen eine nicht kleine Rolle. Seine Geschichte liest sich teilweise so erotisch, wie diese Statue es vermuten lässt. Gehört das auch zum Mannsein? Sich sozusagen an etwas oder jemanden verlieren, für eine Liebe zu sterben? Hoffentlich. Okay, drittens, David, der Magier, in Klammern der Weise. Ich glaube, dieses Entwicklungsziel der männlichen Seele ist bei David am schwächsten ausgebildet. Er wird schon ein Erwachsener, ein weiser Mann, ein großherziger Regent, ein Mann mit Weitblick, ein Mann, der eine enge Verbindung zu Gott lebte, aber mir fiel auf, es gab stets in seiner Umgebung weisere Menschen als ihn, von denen er sich hat korrigieren lassen müssen, bis ins hohe Alter. Man könnte sagen, der Magier in David hat den Krieger und den Liebhaber nie so ganz in die gesunden Grenzen weisen können. So, ein weiser Mann werden, jemand, den zu kennen ein Glück ist, ein hohes Ziel für einen Mann, für eine Frau glaube ich auch. Und dann viertens der König, das war David nun im buchstäblichen Sinne. König David, der berühmteste der jüdischen Könige, der Vater Salomos. Die Juden, für die Juden ist er das Ideal eines Königs. So. Und er hatte das, wonach, so sagen die Psychologen, jede männliche Seele irgendwie strebt. Macht. Zum Guten oder zum Bösen. Macht. Man könnte sagen, wahrscheinlich braucht jedermann irgendwie sein kleines Königreich, ob das nun gut oder schlecht ist. Vielleicht ist das der Grund für Modelleisenbahnen im Keller. Ich weiß es nicht. Also im Ernst, ein Mensch werden, ein Mann werden, dessen Einfluss anderen gut tut, als Vater zum Beispiel, deswegen ist in Klammern dort das Wörtchen Vater, nicht nur König, sondern Vater ist vielleicht ein anderes oder vielleicht sogar besseres Bild für diese Rolle, dessen Einflussbereich etwas ist, wo es gut ist zu leben, das wäre vielleicht die Krönung eines Lebens. So, David wird am Ende seines Lebens zu dieser Vaterfigur, einer guten Vaterfigur für sein Land. Bis heute ist er das irgendwie geblieben. So, ich weiß nicht, ob du was für dich mit diesen vier Wesenszügen anfangen kannst. Der Mann als Krieger, Liebhaber, Magier, König. Wäre interessant, ob die Frauen sagen würden, dass das erstrebenswerte Wesenszüge bei Männern wären. Und es wäre auch mal interessant zu wissen, was eigentlich die vier weiblichen oder 26 weiblichen Seiten der weiblichen Seele sind. Ich habe gedacht, teilweise müssten es ähnliche sein. Mir schien nicht jedes dieser Dinge so typisch männlich und überhaupt nicht weiblich. Naja, aber auch, dass ich das nicht weiß, zeigt etwas, was typisch Mann ist. Ne? Wir wissen das nicht, wie das bei den Frauen so. Okay, das Letzte, was ich noch anfüge, das Ideal eines Mannes, der diese vier Seiten verkörpert, ist, aus meiner Sicht übrigens Jesus, der Sohn Davids genannt wurde, ohne dass er dann tatsächlicher Sohn von ihm war, ne? Aber Nachkomme. Sohn Davids, Jesus, ein Krieger, wenn auch gewaltlos, ein Liebhaber, niemand liebte Menschen mehr als dieser Mann, ein Magier oder Weiser, ne? In seinem Umfeld wurden Menschen an Seele und Leib tatsächlich gesund. Und als König wird er verehrt. So, nur bei ihm, finde ich, verliert die Macht ihre negative Seite. Total. So, gut. Lassen wir das mal mit diesen vier Seiten hier. Steigen wir ein in die Geschichte Davids. Und dazu kurz der historische Hintergrund. Wirklich kurz. Wir befinden uns im Jahre 1000 vor Christus. Am Ende der sogenannten Richterzeit. Das heißt, das israelische Volk ist sozusagen am Übergang von einem 12-Stämme-Bund zu einem zentral regierten Königtum oder Königreich. Bisher gab es keinen zentralen Regenten. Bisher gab es nur die sogenannten Richter, die ein bisschen eine andere Rolle hatten, als was wir heute einen Richter nennen. Es war sozusagen eine Mischung aus Priester und höchster rechtlicher Instanz. Und ab und an, wenn es die Situation erforderte, war dieser Richter auch der oder Richterinnen, die 12 Stämme zu einem gemeinsamen Schlacht gegen die Feinde irgendwie zusammentrommelten. So, Samuel, eine wichtige Figur in der Davidsgeschichte, ist sozusagen der letzte der Richter und der erste Königmacher. Er hat sowas wie die Rolle Gandalfs. Er sieht jetzt auf diesem Bild auch so aus. Sozusagen ein weiser Mann mit dem Kopf im Himmel, aber den Füßen auf dem Boden der Tatsachen. So erscheint mir Samuel. Und dann sind da natürlich die Orks, die bösen Philister. Dieses kriegerische Volk macht Israel das Leben schwer seit einiger Zeit. Und weil der Druck zunehmend wächst, wird der Ruf nach einem Zentralstaat und einer zentralen Macht immer lauter im Land. So, Samuel ist sich dieser Gefahr einer Monarchie bewusst. Nicht, weil es bedeuten wird, dass er selber dann an Einfluss verliert, sondern er weiß, damit wird die Freiheit der einzelnen Stämme kleiner. Und die Versuchung für einen König, die ihm verliehene Macht zu missbrauchen, wird da sein. Und nicht mehr Gott wird sozusagen regieren, sondern ein König, ein Mensch an seiner Stelle. So die Sorgen, dennoch führt kein Weg am Königtum vorbei. Und so wählt er aufgrund einer Weisung Gottes Saul als ersten König aus. Der tritt exakt in die Fallen, die Samuel und andere befürchtet hatten. Er soll als Beauftragter Gottes handeln, als Stellvertreter Gottes sozusagen. Aber die Macht und vielleicht auch der Druck der Verantwortung verleitet ihn dazu, oder steigt ihm bald zu Kopf und er trifft Fehlentscheidungen und geht seinen eigenen Weg und so. Ich kürze das ab. Jedenfalls, Samuel steht bald vor der neuen Aufgabe, es muss ein neuer König her, obwohl der Alte noch regiert. So, genau hier steigen wir ein in die Geschichte Davids. Ich lese das Kapitel 16 oder jedenfalls auszugsweise. Der Herr, also Gott, sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe ihn verstoßen, er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und geh nach Bethlehem zu Isai. Bethlehem übrigens, ne, wo Jesus herkommt. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König erwählt. Aber wie kann ich das, wandte Samuel ein. Wenn Saul es erfährt, bringt er mich um. Der Herr antwortet, nimm eine Kuh und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen. Lade auch Isai dazu ein. Ich sage dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König salben sollst. Die Sache mit dem Salböl, das ist so eine Art Mischung aus Segnung und Beauftragung. Dieser Begriff, der Gesalbte, das wurde später zu so einem stehenden Begriff für den Erwählten, den Retter, ne? Den Aragorn oder den Neo. So, auf Hebräisch heißt das Meschiach, der Gesalbte. Wir sagen Messias. Jesus wurde von den Christen später als solcher bezeichnet. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Musste ich an Gandalf und Theoden denken. Ne? Nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen das zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Ganz wichtiger Satz, programmatisch für Davids Leben und typisch für viele Geschichten in der Bibel, typisch für Gott. Lass dich nicht von dem Äußeren beeindrucken. Mir ist das Herz wichtiger. Isai rief Abinadab, also das ist der zweite dann, und führte ihn Samuel vor, aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. So geht es dann mit ein paar Söhnen weiter. Dann fragte er Isai, sind das alle deine Söhne? Und Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel, wir setzen uns nicht zum Opfer mal hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Merkwürdig, dass der Autor es nicht lassen kann, jetzt doch auch zu sagen, dass David auch schön und kräftig war, ne? Obwohl es doch ums Herz ging. Nun ja. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Das ist der erste Teil der Davidsgeschichte, von vielen, vielen Teilen. Den zweiten gucken wir uns gleich auch noch an. Aber zudem hier ein paar Gedanken. Ein junger, unbekannter, bisher auch unbedeutender Mann wird berufen. Es geht um Berufung. Ich habe schon angedeutet, dass ein Schema der Bibel auftaucht. Der Jüngere, der weniger Geeignete, wird dem Älteren, dem Augenscheinlicheren vorgezogen. Das begegnet einem oft bei Gott. Isaak wird Ismael vorgezogen, dem älteren Bruder. Jakob dem Esau. Josef ist der Jüngste seiner Familie. Mose fühlt sich unbegabt. Jesus ist uneheliches Kind und einfacher Handwerker. Und er erwählt dann einen einfachen Fischer zum Anführer seiner Bewegung, Petrus. Oder Paulus überträgt Führungsverantwortung an einen zu jungen Timotheus. So, also dieses Schema, dass Gott Menschen beruft, die Menschen nicht berufen würden, taucht immer wieder auf. Also, der kleine Teenie David kommt vom Feld und sieht sich dann kurz darauf vor Gandalf Sturmkrähe knien und der gießt ihm feierlich Öl übers Haupt und macht ihn zum zukünftigen König. Und jetzt tut sich damit plötzlich vor diesem David eine ganze Zukunft auf. Eine große Vision, ein Ziel, wahrscheinlich auch eine Bürde. Also ganz sicher auch eine Bürde, aber ich glaube, es müsste Ihnen in dem Moment auch klar gewesen sein, was das bedeutet. So, mal angenommen, du bist noch keine 50, wie es in diesem Anfangsclip da, ne, der 50. Geburtstag. Man kann auch mit 50 die Frage nach der eigenen Berufung stellen. Auch mit 50 kann die Zukunft irgendwie noch offen sein und man sagt sich, was mache ich mit den nächsten Jahren so? Aber ich schätze, je jünger man ist, desto schwerwiegender ist irgendwie diese Frage, wofür lebe ich? Was ist mein Platz? Was soll ich mit diesem Leben, mit meiner Lebenszeit tun? Was ist meine Bestimmung? Gibt es das überhaupt? Ich glaube tatsächlich, dass ein Gutteil unseres Lebenssinns darin besteht, in unsere Berufung reinzufinden und sie zu leben. Von dem Wort Berufung kommt das Wort Beruf. Das, was wir mit diesem Leben anfangen. So. Ich glaube, dass das zu finden einen guten Teil des Glücks ausmacht, einen guten Teil. Leider kommt in unserem Leben selten ein Samuel vorbei und gießt uns ein Horn Öl über den Kopf und sagt uns, was es denn nun ist. Und wenn es passiert, sollten wir vielleicht ein gesundes Maß an Skepsis haben und die Sache auch nochmal durchdenken, wenn das jemals jemand mit euch macht. Wofür bin ich berufen? So, wenn ich die christliche Message im Ganzen, nicht nur die Davidsgeschichte, richtig verstehe, dann beruft uns Gott nicht zuerst in eine Aufgabe. Das steht ja hier scheinbar im Vordergrund, ne? Berufen zum König, zum Nationalspieler, zum Bäckermeister, zum Pastor oder Schlimmerem. So. Und eine Aufgabe ist ja auch tatsächlich wichtig, ne? Jeder Mann, der sein kleines Königreich braucht, irgendwie so. Aber ich glaube, wir vertauschen das Zweitwichtigste mit dem Wichtigsten, wenn wir bei Berufung immer nur an das denken, was wir denn tun. Die Folge von Davids Berufung hier war nicht, dass er König wurde. Jedenfalls nicht, sehr bald. Das dauerte noch Jahre. Die Folge ist dieser merkwürdige Satz. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Also man könnte sagen, Gott zieht David mit seiner Berufung in eine Verbindung mit ihm, in eine Beziehung, und zwar in eine, die Davids Wesen verändert, prägt, nicht so schlagartig, aber mit der Zeit, die sein Inneres formt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott eine ähnliche Idee für dich hat? Und dass, wenn er an deinen Lebenssinn denkt, zuerst mal an eine Form von Beziehung mit ihm denkt und nicht so sehr, was du denn jetzt nun Großartiges vollbringen wirst. Also anders gesagt, wenn wir uns mal der kitschigen Vorstellung hingeben, ich finde sie ein bisschen kitschig, dass uns Gott eines Tages die Hand auf die Schulter legt nach unserem Leben und sagt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich weiß nicht, ob das jemals der Fall sein wird, aber wenn wir uns dieser Vorstellung mal hingeben, dann glaube ich, wird ihn weniger interessieren, was wir gemacht haben und mehr, wer wir gewesen sind. Wer wir gewesen sind. Gott interessiert Davids Herz und nicht so sehr seine äußeren Fähigkeiten. Also du kannst ein heroischer Kämpfer, um nochmal diese vier Seiten da zu benutzen, ein heroischer Kämpfer für eine tolle Sache sein und werden. Du kannst dir ein kleines Königreich aufbauen in den nächsten Jahrzehnten. Du kannst ein leidenschaftlicher Liebhaber von was weiß ich oder wem weiß ich werden. Vielleicht nennt man dich auch irgendwann weise und erfahren. Aber die Frage ist, mit welchem Herz bist du das? Wirst du das? Mit welchem Herz hast du gekämpft und geliebt? Und ja, wie nennt man das bei einem Weisen, bei einem Magier? Geheilt vielleicht. Ja, für Menschen etwas Gutes getan. Mit welchem Herz hast du regiert? Mit welchem Geist? Wenn du dich fragst, was ist meine Berufung? Was soll ich mit meinem Leben machen? Dann scheint es dir irgendwie fast wie verlorene Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wer man sein soll, anstatt was man denn nun tun soll. Und ich sag dir, tu es trotzdem. Tu es auch immer wieder, egal ob du 20 oder 50 bist. Und meine Überzeugung als Christ ist, du brauchst Gott, um darauf eine Antwort zu finden, um jemand zu werden, den Gott einen nennt, wo er sagt, das Herz gefällt mir. Um das Gute in dir zu entfalten. Ich glaube, du brauchst Gott oder wie es hier bei David steht, Gottes Geist. So. Und dann gibt es natürlich auch die Aufgabe. Und die gehört auch dazu. Und die ist auch wichtig. Ich vermute, das gilt auch für die Frauen, aber Männer brauchen eine Aufgabe. Nicht nur, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, wenn sie keine haben. So eine Beschäftigung oder sowas, ne? Sondern ich glaube, der Mensch braucht etwas, wofür er kämpfen kann. Also für die Männer weiß ich das einigermaßen. Etwas, was wir erschaffen können. Etwas, was sich zu erreichen lohnt. Etwas, wo deine Fähigkeiten zum Zug kommen. Etwas, um es ganz theatralisch zu sagen, wofür du geboren wurdest. Was deiner Vorliebe entspricht. Etwas, was du der Welt geben kannst. Oder durch das du der Welt etwas geben kannst. Das kleine Königtum. Die Predigt kann dir jetzt nicht sagen, was das ist. Wie soll ich das machen? Vielleicht weißt du es schon, vielleicht ahnst du es, vielleicht hinterfragst du das, was du bisher in deinem Leben verfolgt hast gerade, weil du 50 bist und denkst, ich noch mal was anderes, so, ja. Also, die Predigt kann dir keine Antwort geben, was das sein soll. Ich hoffe aber, sie kann ein Anstoß sein, darüber weiter nachzudenken. Was die Predigt jetzt noch tun wird, ist in den letzten 10 Minuten einen Schritt im Leben zu beschreiben, der oft vorkommt und der, glaube ich, bei jedem Mensch vorkommt, wenn er dieser seiner Berufung irgendwie auf der Spur ist. Nämlich, ich habe das die Herausforderung genannt oder die Chance oder auch die Krise, die irgendwann kommt. David erlebt nämlich dann, das ist eigentlich das Ende von Kapitel 16, gleich komme ich zu Kapitel 17, aber er erlebt dann, ich erzähle es nur nach, was ich glaube, was in vielen Lebensgeschichten erkennbar ist, wo Menschen in ihre Berufung reingefunden haben, nämlich, dass er, ja, ich sag's mal, dass er Glück hat oder dass das Schicksal ihm wohlgesonnen ist oder, wenn man es christlich aus Gottes Sicht formuliert, dass er geführt wird. Und zwar Saul, der immer noch amtierende König, wird schwermütig. Nur eins kann die Schatten vertreiben, die ihn immer wieder überfallen, und das ist Musik. Und einer seiner Leute am Hof sagt, hey, ich kenne da einen, der kann Harfe spielen, David, der Sohn Isais, und so lässt er ihn holen, und so kommt zufällig David an Sauls Hof. Rembrandt hat das so festgehalten in diesem Bild hier, David mit der Harfe und Saul, der da so nicht so gut aussieht. Also, was ich sagen will, da ebnet sich plötzlich ein Weg, ne? Das ist kein schlechter Hinweis dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn sich ein Weg ebnet. Aber Achtung, dieser Weg ist nicht der leichte Weg. Da tut sich ganz offensichtlich eine Tür auf, durch die man leicht gehen kann. Aber was einen erwartet, ist nicht leicht. Das hört sich vielleicht für uns nett an, aber das ist mit der Beschaulichkeit in Davids Leben, es ist damit vorbei. Ne? David muss sich bewusst sein, jetzt beginnt das Drama, nämlich der Verworfene ist an den Erwählten gefesselt. Saul weiß es noch nicht. Aber da sitzt dieser kleine Hafenspieler und ist eigentlich schon zum König gesalbt. So, und dieses Drama wird David mehrere Male fast sein Leben kosten, was sich abspielt zwischen diesen beiden, dem Noch-König und dem Schon-König. Davon dann nächstes Mal mehr. Wir schauen jetzt noch in das Kapitel, was das berühmteste ist, wahrscheinlich das bekannteste, wenn ihr irgendwo in einen Sonntagskinderstunden-Gottesdienst früher als Kinder gegangen seid, dann habt ihr diese Geschichte gehört. Wieder ein Bild, ein mittelalterliches Bild. So hat es tatsächlich sicher nicht ausgesehen, aber so stellte man sich das im Mittelalter vor. David tritt Goliath gegenüber. Also, die personifizierte Herausforderung. Die riskante Chance, in seine Berufung reinzufinden. Eine Chance, die er nicht ergreifen muss, aber kann. So. Die Situation ist die, es gibt wieder Krieg, die bösen Ork-Philister, Saul und sein Heer steht den Feinden gegenüber, dazwischen ein Tal und anscheinend gemäß einer Form der damaligen Kriegsführung gab es das wohl, dass man sagt, naja, warum sollen wir uns gegenseitig hier abschlachten, einer von uns und einer von euch, und so wie das ausgeht, so ist dann auch die Schlacht entschieden. Ist ja nett für alle, die nicht mitmachen. Jedenfalls, einer der Philister fordert eben einen aus dem dieses Heer immer heraus, jeden Tag. Das Problem, es ist ein Uruk-Hai, eine Kampfmaschine von Mann. So. Er hieß Goliath und stammte aus Gath. Er war über 3 Meter groß und trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als 1 Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. So. Leider waren die Freiwilligen auf der jüdischen Seite an diesen Tagen dünn gesät. Über 14 Tage brüllt dieser Hühne seine Herausforderung da über den Platz und auf der anderen Seite haben erstaunlich viele Soldaten ausgerechnet jetzt ihr Attest dabei und reichen Urlaubsgesuche ein und so. Also es funktioniert nicht, die Sache. Davids Brüder sind auch in dieser Schlacht dort oder an dieser Front und so kommt es, dass der Vater David dahin schickt. Er soll seinen Brüdern Proviant bringen. Irgendwie hat er wohl Angst, dass sie da nicht genug zu essen kriegen. Soll auch mal fragen, wie es denn so läuft. So, er kommt also dahin, erlebt natürlich das Gebrüll dieses Goliath mit und die Angst der eigenen Soldaten. Wenn ich das alles vorlesen würde, wird es viel zu lang werden. Der Typ spart auch nicht mit Spott und Hohn auf das israelische Heer und vor allen Dingen auch auf deren Gott. So nach dem Motto, das ist ja ein Gott von Hosenscheißern. So steht das auch nicht in der Bibel, aber so ungefähr ist es gemeint. Ja? Er verspottet also dieses Heer und Gott, den israelischen Gott. Und um es abzukürzen, David erkennt dort seine Chance. Oder man kann fast sagen, wenn er seiner Berufung folgen will, dann kann er jetzt gar nicht anders. Er merkt, wenn meine Berufung etwas wert ist, wenn Gott wirklich mit mir ist, wenn dieses ganze Samuel, Salböl, du bist der zukünftige König Ding, wenn das irgendwas bedeuten soll, dann muss ich jetzt eigentlich irgendwie aus den Reihen treten. Dann bin ich nicht zufällig hier. So. Was ich jetzt gesagt habe, so steht das auch nicht im Text. Das muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Was dort steht ist, dass David es nicht erträgt, dass dieser Typ sein Volk und seinen Glauben verspottet. So, und er tritt ihm, nachdem er die übliche Kampfausrüstung mal anprobiert hat und sie ihm irgendwie nicht als geeignet erscheint, tritt ihm gegenüber mit nichts, nicht nackt. Wie Michelangelo, naja, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls steht in der Bibel nichts davon, dass er nackt war. Aber er hat nur seine Schleuder dabei und 5 Steine, so eine Schleuder ist übrigens anscheinend eine gar nicht so ungefährliche Waffe gewesen und ist vielleicht auch heute nicht, je nachdem, was man da so zusammenbastelt. Jedenfalls tritt er ihm sozusagen sonst ungeschützt gegenüber. Das Ganze endet mit ein paar üblen Beschimpfungen Goliaths. Auf Davids Seite so eine Art, so wahr mir Gott helfe. Und dann einem Stein an, oder besser gesagt in der Stirn, dieses Goliath. Und das Monster fällt und David haut ihm dann nach archaischer Tradition noch den Kopf ab. So, die Philister fliehen, die anderen verfolgen sie und ein großer Sieg und David ist der Held des Tages. Von dieser Story kann man nur indirekt etwas auf unser Leben übertragen. Aber 2 Dinge scheinen mir, wenn wir unser Leben und unsere Berufung denken, irgendwie übertragbar. Und zwar das erste, Davids Gottvertrauen und dann sein Selbstvertrauen. Davids Gottvertrauen, das kann in die Hose gehen. Diese Sache kann ja in die Hose gehen. Und nicht immer, wenn Menschen im Vertrauen auf Gott irgendetwas tun, geht das gut. Führt das zum glorreichen Sieg. Aber wenn du auf dem Weg in deine Berufung bist, dann wird irgendwann das Hindernis kommen. Und wahrscheinlich nicht nur eins. Dann wird irgendwann die Hürde, der Widerstand kommen. Und es wird etwas auf dem Spiel stehen. Und es wird immer auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, boah, das ist nicht mein Bier hier. Lass das mal andere machen. Du wirst ausweichen können. Du wirst den Proviant abgeben können und sagen, toi, 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 ich gehe wieder heim. So. Aber da wird auch die Stimme sein, die sagt, das solltest du jetzt wagen. Das könnte der entscheidende Schritt sein. Vielleicht wirst du danach wissen, dass du dich getäuscht hast. Aber vielleicht wirst du auch erleben, dass dein Glaube und das, was du als Ziel hast, dich nicht enttäuschen. Und dass Gott mit dir ist. Dass du ihn richtig verstanden hast bei dem, was er zu dir gesagt hat. Ich rede in ziemlich abstrakten Bildern. Vielleicht ist dein Goliath die Entscheidung für ein Studium. Oder die Entscheidung, es abzubrechen. Oder die Entscheidung, aus der Deckung zu treten und für etwas Initiative zu ergreifen. Oder dem Liebhaber in dir nachzugeben und sie endlich mal anzusprechen. Oder ihr den Heiratsantrag zu machen. Oder irgendetwas, wofür du Mut brauchst und was auch schiefgehen kann. Er wird nicht um Leben und Tod gehen wahrscheinlich, aber um Erfolg und Niederlage. Und ich glaube, wenn es das wirklich gibt, dass Gott uns in etwas hineinberuft, auf einen Weg oder in eine Aufgabe oder wie auch immer, dann wird es auf diesem Weg Tage geben, wo du den Krieger in dir wecken musst. Ich weiß nicht, ob du das auf dein Leben übertragen kannst. Ich hoffe irgendwie, dass das in deinem Kopf reale Situationen damit zu verbinden sind, was ich hier sage. Also der Weg, zu dem du berufen bist, ist selten oder ich denke sogar nie einer, auf dem es keine Risiken gibt. Goliath ist Davids Risiko und er ergreift diese Chance. Im Vertrauen darauf, dass er sich nicht verhört hat und dass er jetzt auch nicht alleine ist. Okay, aber das Zweite sehe ich bei ihm auch. Neben seinem Gottvertrauen ist da auch sein Selbstvertrauen. Ich habe das vorhin weggelassen, als ich das kurz nacherzählt habe. Aber als man David überzeugen will, lass das. Du bist zu jung, der Typ ist zu stark. Da erinnert er sich an die Erfolge, die er schon erlebt hat in seinem Leben. Er erzählt davon, dass er mit seiner Steinschleuder durchaus schon das ein oder andere wilde Tier umgelegt hat, wenn er seine Herde Schafe da behüten musste. Also er weiß, was er kann. Es mag wenig sein, aber er weiß, dass er etwas kann. Ich finde den Spruch eigentlich doof und es steht auch nicht in der Bibel, dieser hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber ein bisschen Wahrheit ist da vielleicht dran. Dass Berufung sozusagen, wo Gott dich herausfordert, vertrau mir, auch mit deinen Stärken zu tun hat. Das mögen andere anders erleben, aber mich hat Gott jetzt noch nie zu etwas herausgefordert, das man von außen betrachtet eigentlich nur leichtsinnigen Wahnsinn nennen kann. Ja? Also es gibt einen Unterschied zwischen Mut und Selbstüberschätzung. Mutige Schritte werden wir gehen müssen. Mutige Schritte, die durchaus schief gehen können, wo wir Hilfe von oben brauchen, denen dürfen wir nicht dauerhaft ausweichen, wenn wir den Weg gehen wollen. Die müssen Mann und Frau immer wieder wagen. Aber so empfinde ich, bleibt mit den Füßen auf dem Boden dabei. Ich empfinde, David bleibt mit den Füßen auf dem Boden. Was er davor hat, ist nicht glatter Wahnsinn. Aber es ist ein hohes Risiko. Vielleicht bleib auch, um es praktisch zu machen, bei dem, was weisere Menschen als du dir raten, wenn du so einen Schritt gehen willst, der irgendwie riskant ist. Ich meine nicht die ängstlicheren Menschen. Also die sagen, mach das nicht, Junge, so, oder die dich nur behüten wollen. Ich meine schon die Weiseren, also vielleicht die selbst schon etwas gewagt haben, die etwas davon wissen, was es bedeutet, dass man nicht nur auf sich selbst vertraut, sondern dass es einen gibt, der einem mit Kraft erfüllen kann, die man nicht so selbst in sich selbst findet. Also auf diese Weisen in unserem Leben zu hören, ist nicht immer das Dümmste, um einen mutigen Schritt vielleicht mit einem irrwitzigen Schritt zu verwechseln. Okay, ich bin am Schluss. David ein Bild von einem Mann. Auf dem Weg zu deiner Berufung wirst du dem Krieger, dem Liebhaber, dem Weisen und dem König in dir begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigtreihe dir ein bisschen hilft, an Davids Leben etwas für deines zu lernen. Ja, was soll ich dazu sagen? Viel Glück oder sowas, ne? Ich bete jetzt nochmal mit uns. Bleib wieder dazu sitzen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Lebenszeit, die wir haben. Und ich bitte dich, dass wir diese Lebenszeit so nutzen, dass wir mehr die werden können, die du in uns siehst. Und dass wir auch in unsere Berufung reinfinden, in ein Umfeld, in eine Aufgabe, etwas, wo wir am besten dieser Welt etwas geben können. Indem wir auch am leichtesten so etwas wie Glück finden können. Ich bitte dich, dass du jedem, der hier sitzt, hilfst, in seine Zukunft zu finden und mit Hoffnung in diese Zukunft zu gehen. Wir bitten dich das auch für die Leute, die wir gar nicht kennen in Kenia, von denen Reggie erzählt hat. Wir bitten dich, dass du ihnen Zukunft und Hoffnung gibst und eine Möglichkeit, ihr Leben und das, was darin liegt, zu entfalten. Wir bitten dich, dass für diese Menschen in Afrika, so wie für uns, dass du uns hilfst, etwas aus unserem Leben zu machen, etwas Gutes. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.